Das ist natürlich in einem solchen System wie China auch einfacher. Da kann man halt strategisch längerfristig planen. Mhm. Und das ist in einer Demokratie nicht so einfach mit dem vierjährlichen Wechsel von Regierungen. Da kannst du nicht über diese 4 Jahre oder in 10 Jahres-Zeiträumen denken. Mhm.
Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 128, Wolfgang Hirn, das neue Buch. Hallo Wolfgang, willkommen in Hannover. Wie geht's dir?
Gut, schönes Wetter draußen. Ja.
Du hast völlig recht. Ein schönes Wetter, ein heißes Wetter. Wir sprechen auch über ein heißes Thema. Und du hast ein neues Buch ausgebracht, der Tech-Krieg China gegen USA und wo bleibt Europa? Und wie oft bist du schon gefragt worden, seit der Veröffentlichung im März dieses Jahres dein Buch vorzustellen?
Ich habe es noch nicht gezählt, aber ich schätze mal, so 20 Mal in Deutschland quer durch die Republik war ich unterwegs. Von Bodensee bis nach Bremen, von Dresden bis nach Hannover heute.
Es hört ja auch nicht auf. Ich habe gehört, du hast ja auch noch weitere Programme. Was sind denn die nächsten Stationen?
Nächste Woche in Wien und in Duisburg und dann eine Woche später in Zürich in der Schweiz.
Ja, also im deutschsprachigen Raum, fast überall, in jeder Ecke, heute mal im Norden. Und was haben die Leute zu deinem neuen Buch gesagt? Welche positive Reaktion hast du bekommen?
Ja, es waren sehr unterschiedliche Publikums natürlich. Einmal von Schülern einer Schule in Braunschweig, die Chinesisch lernen, über Studenten an der Uni in Konstanz, in Ludwigshafen, in Würzburg, bis hin zu Wirtschaftsleuten oder ganz normalen, also ich sage mal Bildungsbürgern. Also sehr unterschiedliche Publikum, aber es war meistens nicht jetzt so kritische Fragen, sondern eher so, dann auch die Frage weniger über China, sondern wo bleibt Europa? Das war für die meisten die zentrale Frage. Können wir da noch mithalten und wie kann Europa mithalten? Das war immer wieder die Frage. Haben Sie Vorschläge, wie Europa sich in diesem Technologiekrieg positionieren kann und wie Sie da mithalten können?
Und welche Veranstaltung war für dich besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, die mit den Studenten, weil ich habe doch relativ wenig Beziehungen zu dieser jüngeren Generation und wenn ich dann mit so jungen Leuten zusammen bin, die ticken auch ganz anders als ältere Leute. Die haben auch eine gewisse mehr Offenheit, würde ich sagen, gegenüber China. Und viele von diesen jungen Leuten sind auch technologieaffin oder affiner als die Älteren und haben so deswegen auch ein bisschen mehr Neugier auf China.
Wie ist da Unterschiede zu merken zwischen Wirtschaft und normaler Bürger, was auf das Buch bezogen?
Ja, die Wirtschaftsleute sind ja schon eher viel tiefer in der Thematik drin als die normalen Bildungsbürger, sage ich jetzt mal. Da muss man noch einiges erklären und viel mehr erklären als bei den Wirtschaftsleuten, die auch eher meine These unterstützen, die sagen, dass China in vielen Bereichen doch etwas weiter ist oder weiter ist, als wir denken. Das muss man bei den normalen Bürgern erstmal noch mal ein Stück weit Aufklärung betreiben.
Gibt es auch in Bezug jetzt auf dein Buch oder ein neues Buch über China auch kritische Reaktionen oder Stimmen, auf die vielleicht du eingehen möchtest?
Das habe ich bislang nicht gehört und auch nicht gelesen in den Besprechungen. Also es ist nicht so, dass mir jetzt, wie zum Beispiel bei dem Shenzhen-Buch, wurde mir ja vorgeworfen, ein bisschen zu China-freundlich oder das zu schön darzustellen. Das ist aber in diesem Fall bislang nicht geschehen.
Ja, ist auch für mich natürlich schön zu hören. Und weil gerade China auch in kontrovers Diskussion steht in den deutschen Medien, du hast ja über 30 Jahre, fast 40 Jahre in der Journalismus tätig gewesen und hast sicherlich verschiedenen Entwicklungsphase Chinas Wirtschaft auch beobachtet und auch darüber berichtet und hast wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt, dass in deutschen Medien Berichterstattung, was die Inhalte angeht über China, auch verschiedene Phasen durchlebt. Und welche Phase konntest du im Rückblick feststellen?
Naja, also die euphorischste Phase war eigentlich so, sagen wir, nach 2001, nach dem Beitritt zur Welthandelsorganisation. Dann war ja auch Zhu Rongqi da als Ministerpräsident, der ja sehr offen war, Reformen und auch gegenüber dem Westen. Und in dieser Zeit 2001 bis 2008, Olympische Spiele, dann noch 2010 Expo in Shanghai, das war so eine Aufbruchphase, so eine Aufbruchstimmungsphase und so. Mhm. Wo man auch, und das ist natürlich so in den letzten 10 Jahren eher ein bisschen anders geworden. Natürlich auch, weil China inzwischen oder chinesische Unternehmen stärker geworden sind, wettbewerbsfähiger und somit Konkurrenten von uns geworden sind. Mhm. Und früher war das halt, hat man das nicht so ernst genommen. Da haben wir in China uns dumm und dämlich verdient, sage ich mal, gewisse Branchen. Mhm. Und da war das halt noch der große Absatzmarkt. Und jetzt plötzlich ist China eben nicht mehr nur der Absatzmarkt, sondern auch ein Wettbewerber, der viele Produkte genauso gut herstellen kann wie wir. Deswegen sieht man jetzt China natürlich schon anders. Kritischer auch. Ja.
Das heißt, eine euphorische Phase um 2000, vielleicht bis 2010. Ja. Und dann in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren ist dann ein bisschen kritischer gewesen. Ja. Du hast aber mit China schon länger beschäftigt. Wie war die Phase noch sozusagen vor, die euphorische Phase?
Ja, das, ich meine, 86, als ich zum ersten Mal da war, da war ja gerade VW, Joint Venture, ich glaube 2 Jahre alt, da waren ja fast kaum deutsche Unternehmen da oder so. Also ich weiß gar nicht, wie man diese Phase bezeichnen soll. Also bei mir war es auf jeden Fall Neugier damals, wie, was ist das von China? Und als ich dann all diese, ich kann mich noch erinnern, das Modell von Pudong sah im Stadtmuseum in Shanghai und dann zeigten die da, so soll das dann irgendwann mal da drüben über dem Fluss aussehen. Da dachte ich nur, Wahnsinn, ihr Träumer oder so. Ja. Aber es ist ja realisiert worden. Also insofern, ja, das war so eine Phase, wo man noch nicht so genau wusste, wie sich China entwickelt. Also ich hätte nie geglaubt, dass ich, wenn man jetzt Anfang der 90er Jahre jemand gesagt hätte, China wird in 30 Jahren die zweite Weltmacht sein und so, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht oder so, denn ich hätte nicht geglaubt, dass es so eingetreten ist.
Also das heißt, ja, du hast damals per Interesse China-Thema festgestellt, aber wichtig, dass du auch sagst, diese zwei Wirtschaftsphasen hatte auch eine Synchronisation mit der zunehmende Kraft von chinesischer Wirtschaft. Ne? Je stärker die chinesische Wirtschaft wird, umso kritischer wird man die Berichterstattung in Deutschland über China, in den Medien. Ja, das finde ich, kann ich auch bestätigen, dass das so ist. Ich finde es auch fairer, das zu sagen, dass die Berichterstattung soll auch dazu bringen, dass die Unternehmen in Deutschland auch Awareness bekommen, das auch selber an sich was tut, um diese Wettbewerbsanschlüsse nicht zu verlieren. Insofern, das ist wichtig. Dazu trägst du ja auch viel bei. Du hast ja einige Bücher über China geschrieben. Und welche Bücher oder welche Schwerpunkte haben deine Bücher jeweils?
Das allererste, was auch das erfolgreichste war, 2005, Herausforderung China, das war ja noch die Phase, wo man noch nicht so viel über China wusste, wo man noch mehr wissen wollte und deswegen war das auch dieses Buch, das war auch eher so eine Art Aufklärungsbuch oder so und deswegen ist das auch gut gelaufen damals und das hat sie natürlich, das war sehr allgemein gehalten damals und je mehr ich dann über China schrieb, desto ja, spezifischer oder wurde es dann. Einmal dann Chinas Bosse, wo ich dann über die Unternehmer in China und Manager geschrieben habe. Und dann das vorletzte Buch über Shenzhen, das war ja dann noch sehr speziell auf eine Stadt bezogen. Und jetzt dieses Buch ist jetzt wieder ein bisschen weiter gefasst, weil da geht es wirklich ja um die drei großen Wirtschaftsblöcke Amerika, USA und Europa. Da komme ich praktisch wieder zurück zu dem großen Ganzen. Und ich habe zwischendurch, glaube 2014, das Buch geschrieben, der nächste Kalte Krieg. Da kann ich mir noch genau erinnern, das sagten viele, was, Kalter Krieg oder so? Nee. Aber es ist eingetreten. Ich behaupte ja, dass wir in einem Kalten Krieg sind. Und ich habe das dann schon vor 10 Jahren geschrieben. Ich sage jetzt das nicht, um da jetzt zu sagen, ich habe das schon alles vorausgesehen. Aber es zeichnete sich meiner Meinung nach da schon ab, dass es einen Kalten Krieg gibt. Ja. Manchmal ist man zu früh auch mit seinen Thesen.
Ja, deswegen ist es auch eine These und ist auch wertvoll, dass man auch von dir deine Meinung zu bekommen, wie die Zukunft aussehen könnte. Aber ich finde es interessant, deine Bücher haben ja eine klare Phase, ne? So wie du auch sagst, von ganz früher Phase, die Herausforderung Chinas, China-Bosse, eine Hochentwicklungsphase und dann Shenzhen, quasi schon eine sehr, sehr weit entwickelte Stadt, berichtet darüber. Und jetzt die Machtsituation zwischen China und USA, die Nummer 1 der Welt. China jetzt behauptet sich jetzt gegenüber dieser Nummer 1 der Welt. Und dann fragt man natürlich, was geht dann weiter? Und klar zu sehen, wie schnell China sich weiterentwickelt hat. Nur, man fragt natürlich, warum kann China sich so weit, so schnell entwickeln? Es gibt ja manche, die behaupten, China hat ein sehr großes Wettbewerbsvorteil, nämlich die Regierung, das Land oder auch die Bevölkerung sind gegenüber neuer Technologie, anderen Methoden, andere Kulturen sehr offen. Deswegen sind sie lernfähig. Wie beurteilst du denn diese Meinung?
Also sicher ein Grund, warum China technologisch so weit ist und in manchen Dingen weiter ist als wir, ist diese Technologieaffinität Chinas. Und die ist vor allem ja unter jungen Menschen sehr ausgeprägt. Und wir reden da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von fast 700 Millionen Leuten, die einfach gegenüber Technologien viel aufgeschlossener sind als wir. Wenn du bei uns zum Beispiel, nimm mal künstliche Intelligenz. Wir diskutieren hier in Deutschland künstliche Intelligenz eher unter den Gefahren. Was könnte da alles passieren? Wie viele Arbeitsplätze kostet das in gewissen Branchen? Und die Chancen, die KI bietet, die kommen an zweiter Stelle. Und ich würde sagen, in China, aber auch in den USA ist es andersrum. Da sieht man eher die Chancen von KI, zum Beispiel in der Medizin und was da alles möglich ist. Und erst dann die Risiken. Und das sehe ich viele Gemeinsamkeiten zwischen USA und China in diesem Denken. Auch Amerika ist viel technologieoffener. Und warum das jetzt gerade in Europa so ist, ich weiß es. Ich versuche es auch immer nachzudenken. Warum sind wir da so risikoavers und so? Ich glaube, das ist gerade auch so eine deutsche Mentalitätssache, weil wir ja die Perfektionisten sind hier, diese Ingenieurswissen, ja, alles so 100%. Und so das Neue ist ja, weiß man ja nie, wie das so weitergeht und deswegen ist man da immer ein bisschen vorsichtig.
Außer diese technische...
Wir hatten ja vor 100 Jahren hatten wir ja auch viele tolle Wissenschaftler.
Ja, natürlich, das sind ja so viele Nobelpreisträger
gewesen. Was hatten wir da alles für tolle Leute? Ja. Und jetzt haben wir gar nichts mehr.
Man kann Deutschland nie abschreiben wie der deutsche Fußball. Jetzt kommt deutsche Fußball auch wieder, gewinnen auch wieder wichtige Spiele. Aber eins stimme ich dir zu, die Offenheit zu der neuen Technologie ist sicherlich ein Wettbewerbsvorteil Chinas. Was sind weiterhin noch Faktoren, vielleicht struktureller Art Chinas, um diese schnelle Eroberung von Technologieführerschaft zu ermöglichen?
Ja, China, also in dem Fall die Regierung oder Partei, was das Gleiche ist, sie haben eine Strategie. China hat oder haben verschiedene Strategien. Es wird ja immer die ganz große Strategie Made in China 2025, wo man dann ganz klare 10 Technologiebereiche definiert hat, in denen man stark werden will. Und das wird dann auch durchgezogen, mit viel Geld unterfüttert. Ob das dann alles so erfolgreich ist, darüber kann man dann diskutieren. Aber sie haben eine Strategie und sagen, in diese Bereiche wollen wir stark werden. Und wir haben das nicht. Also wir, gerade in Deutschland, wir haben nicht dieses strategische Denken. Und wir haben auch keine Industriepolitik, wie China das macht. Industriepolitik ist immer in Deutschland zumindest ein verpönter Begriff, weil wir uns gesagt haben, Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, die Politik soll sich raushalten. Das war lange so das Denken. Das ändert sich, hat sich schon unter Wirtschaftsminister Altmaier geändert. Ist jetzt auch bei Habeck, Wirtschaftsminister Habeck, hat sich das auch so ändert. Man geht schon in die Richtung, dass man eine Industriepolitik betreibt, weil die Chinesen machen es sehr erfolgreich, würde ich sagen. Die Amerikaner machen es auch unter Biden Industriepolitik. Da bleibt uns auch gar keine andere Wahl, als dass wir auch Industriepolitik betreiben. Und also diese China hat einen strategischen Vorteil und weil sie eine Strategie haben. Das ist natürlich in einem solchen System wie China auch einfacher. Da kann man halt strategisch längerfristig planen. Und das ist in einer Demokratie nicht so einfach mit dem vierjährlichen Wechsel von Regierungen. Da kannst du nicht über diese 4 Jahre oder in 10 Jahre Zeiträumen denken. Insofern, das ist ein systemischer Nachteil.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Bei einem Punkt, wenn ich jetzt die Jugend in Deutschland beobachte, die sind auch schon offen zu neuer Technologie. Aber auf anderer Seite, dieses Interesse zu neuer Technologie anzuwenden in wertschöpfender Tätigkeit, diesen Schritt ist nicht so erfolgreich. Woran liegt das? Liegt das daran, dass man diese doch Offenheit oder diese Interesse von der Jugendlichen nicht so zu motivieren, um zu was Zielführendes zu erzeugen?
Es fällt irgendwie der Entrepreneurial Spirit hier in diesem Land. Und der ist in China vorhanden und der ist auch in Amerika vorhanden. Und bei uns ist er einfach nicht in dem Maße vorhanden, wie es eigentlich sein müsste. Wir haben ja viele gute Ideen oft. Wir haben ja auch tolle Grundlagenforschungen. Aber auf dem Weg von einer guten Forschungsergebnissen hin zu Produkten, da geht vieles verloren. Aber das ist schon etwas, was ich seit 30, 40 Jahren immer wieder höre. Wir schaffen es nicht, praktisch unsere Ideen in marktfähige Produkte umzusetzen. Das ist auch so eine typische deutsche Krankheit. Und da ist China besser, China auf jeden Fall, und da ist auch Amerika besser, weil da ist ein Entrepreneurial Spirit, weil die USA ist ja ein Einwanderungsland und da kommen viele Leute hin mit Hoffnungen, mit Träumen, mit Wünschen, die wollen was machen, wenn sie da sind. Und da ist Amerika immer noch das gelobte Land auch für viele. Und bei uns ist das wir haben nicht diese Immigration. Doch, wir haben sie, aber vielleicht nicht die Immigration. Ich würde mal sagen, halte mich da lieber zurück mit einem Urteil, weil es gibt auch viele Entrepreneure aus diesen Immigrationsschichten eigentlich. Ja? Vielleicht mehr als unter den Deutschen. Kühne These, weiß nicht genau, ob das so stimmt.
Ja, also wenn man festgestellt hat, beispielsweise von USA, von China kann man lernen, es gibt ja auch ein neues Wort, China-Kompetenz halt. Ne? Also die deutsche Unternehmen sollen China-Kompetenz aufbauen. Was steckt da hinter dieser Idee und wie soll die Unternehmen eigentlich vorgehen?
Also ich glaube nicht, dass die Unternehmen China-Kompetenz aufbauen sollen, sondern ich sehe eher andere Bereiche, die China-Kompetenz aufbauen sollen, vor allem die Politik. Das ist für mich viel wichtiger. Also ich glaube, dass die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen sind ja in China und sie wissen, wie China funktioniert und was in China. Ich glaube, da ist gar nicht so viel Kompetenzaufbau nötig in den Unternehmen, meine These. Aber ich sehe große Defizite in der China-Kompetenz eben in der Politik. Das ist so mein Petitum, dass da mehr Kompetenz.
Ist es nicht diese Sage China-Kompetenz im Grunde genommen ein Wunsch, dass man selber das Ergebnis liefert, wie China in den letzten 30 Jahren geliefert hat, aber muss nicht unbedingt das Wort China-Kompetenz sein, weil jedes Land braucht ja andere Voraussetzungen, um sich erfolgreich zu machen. Das heißt, in Deutschland muss man nicht unbedingt genau das machen, was China schon gemacht hat, aber man muss an sich arbeiten.
Also natürlich kann man nicht China 1:1 kopieren, nee. Das ist ein, aber man kann doch einige Dinge, die in China nicht so schlecht laufen, ich sage jetzt mal kopieren oder gar klauen oder so. Ne? Aber dazu muss man die Bereitschaft haben, von China lernen zu wollen. Ja. Und die sehe ich halt bei vielen, vielleicht auch nicht unbedingt auch bei Unternehmen, weil es doch noch so ein Rest von Überheblichkeit da ist, wo die Leute denken, von China was lernen? Die haben doch immer von uns gelernt. Jetzt sollen wir umgekehrt von denen was lernen? Das ist auch noch nicht so in vielen Köpfen.
Deswegen war ja vorher auch dieses Statement, China hat ein großes Wettbewerbsvorteil, weil man wirklich sehr offen ist, von anderen zu lernen. Das ist ein starkes Argument für, dass sich selber motiviert ist, sich selbst zu optimieren, zu verbessern. Ja, und Du bist ja lebst in politische Berlin und da ist ja die Zentrum von Politik. Deutschland ist natürlich gegenüber China ein kleineres Land, aber Deutschland ist ja ein wichtiger Industrienation. Es gibt auch noch kleinere Länder wie Schweiz oder Singapur, die haben eine vom Außen betrachtet eine sehr klare Positionierung des Landes oder der Wirtschaftspolitik. Und verfolgt das auch sehr erfolgreich. Und glaubst du, dass in Berlin oder du oder wir alle vor eine große Mega-Strategie für die deutsche Wirtschaft wir erfahren werden oder die Planung von einer deutschen Wirtschaft?
Nee, ich bin da leider sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir da eine große Strategie entwickeln oder so. Weil das würde zuerst mal voraussetzen, dass man den Status quo oder eine Bestandsaufnahme dessen macht, wo wir stehen. Und ich sehe da nicht die Bereitschaft in Berlin, dass man das immer. Das ist auch eine der zentralen Aussagen des Buches. Wir halten uns noch für zu gut. Und das, also ein Schuss auch Überheblichkeit ist dabei. Und wenn ich so Statements von Politikern höre, ob das jetzt die Forschungsministerin ist oder der Verkehrsminister oder auch Olaf Scholz, wenn ich so höre, was die denken, wie gut wir noch in vielen Bereichen sind, dann bezweifle ich, ob sie erkannt haben, wo wir stehen. Mhm. Was mich ein bisschen optimistisch macht, es gibt jetzt zwei Papiere, die gerade, eines ist schon veröffentlicht, das andere kommt erst von zwei ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Enrico Letta war der erste, dann jetzt kommt Mario Draghi mit zwei Berichten zu Zustand der europäischen Wirtschaft. Wo stehen wir? Also sind wir wettbewerbsfähig mit diesen beiden anderen Konkurrenten? Und den ersten Bericht von Enrico Letta, der kam vor 3 Wochen raus, 147 Seiten. Und da steht wirklich sehr gute Sachen drin, was jetzt die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit anbetrifft und auch Rückschlüsse, wie man sich da wieder besser positionieren kann in Europa. Die Frage ist nur, ich habe schon so viele Berichte in Europa gelesen und gehört, ob das dann in konkrete Politik umgesetzt wird. Aber das macht mir ein Stück weit Optimismus, weil diese Berichte sehr realitätsnah sind. Ja. Und wir müssen eigentlich immer europäisch denken. Wir können da nicht nur als kleines Deutschland denken.
Ja, also ich wohne in Deutschland, ich drücke Deutschland den Daumen, dass es diese Einstellung dahingehend sich ändert, dass man auch an sich mehr arbeitet und diese Strategie aufstellt und so weiter. Du hast ja das Buch geschrieben, sicherlich hast du deine Wünsche. Wie möchtest du mit deinem Buch in der deutschen Politik zumindest mal einen kleinen Beitrag leisten?
Ja, ich verstehe ja das Buch auch so ein Stück weit als Weckruf, dass man also mal realisiert, wo wir stehen jetzt als Europa. Und ich bin ja zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in all diesen Hochtechnologien oder Zukunftstechnologien, die ich untersucht habe, von Quantentechnologie bis Biotech und Raumfahrt, Europa ist immer nur an dritter Stelle hinter den beiden vergleichenden Mächten der USA und China. dass man das zuerst mal zur Kenntnis nimmt, da wo wir stehen, und auf Basis dieser Bestandsaufnahme Strategien entwickelt. Das ist so mein Wunsch. Und natürlich keine deutsche Strategie, sondern eine europäische Strategie. Also einen großen Masterplan, wie man Europa wieder wettbewerbsfähiger macht.
Das ist eine große Aktion, europäische Strategie.
Und das müsste man natürlich mit Geld und viel Geld unterfüttern. Ja. Ja. Das ist aber mein Petitum, so stelle ich mir das vor, dass man da rauskommt.
Was möchtest du mit deinem Buch Unternehmer, deutscher Mittelstand, Unternehmer sag mal, empfehlen?
Da bin ich, also das ist eigentlich gar nicht der Adressatenkreis. Der primäre Adressatenkreis ist für mich die Politik und vielleicht auch generell die Öffentlichkeit, dass die so ein bisschen so, aha, oh, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt. Ach, wir sind gar nicht mehr so gut, wie wir denken. Das ist so meine Intention. Also gar nicht so jetzt gezielt einen Mittelstand ansprechend, sondern wirklich breites Publikum.
Wobei, da kann ich auch noch ergänzend sagen, ich habe gerade eine Gesprächsrunde, da entsteht viel Konflikt zwischen chinesischem Niederlassungsmanagement und der Zentrale. Häufig diese Konflikte und Missverständnisse entstehen, weil gerade auch in der Zentrale dieser Glaube noch hat, man ist noch führend in dieser jeweiligen Branche und hat diese schnelle Kompetenzaufholung Chinas oder Wettbewerbs in China gar nicht so richtig gemerkt. Das ist das, was auch da die Situation ist. Und das breite Publikum, hast du gesagt. Wie möchtest du, welche Message möchtest du, sag mal, normal Bildungsbürger oder junge Leute, die gerade Abitur gemacht haben und das ganze Berufsleben noch vor sich haben, was möchtest du diesen Personen sagen?
Also ich glaube, dass die jungen Leute viel mehr wissen als so der Durchschnitt oder sagen wir die Bildungsbürger über China, weil die natürlich viel technologieaffiner sind als ich, alter Mensch oder so. Und die schon wissen, was in China abgeht, also jetzt was Technologien oder die ganz Online-Welt, die ja eine völlig andere ist. Ich muss jetzt gar nicht nur TikTok sagen, sondern es gibt noch viel andere. Und ich glaube, diese jungen Leute wissen das schon viel, viel besser und haben auch deswegen mehr Interesse an China. Das glaube ich schon. Das habe ich jetzt auch aus diesen Gesprächen mit den Studenten gemerkt, die ich dann in diversen Universitäten hatte. Da waren viele neugierig auch und wussten da, dass China eigentlich da viel weiter ist als wir hier in Deutschland. Also das macht mich auch ein bisschen hoffnungsfroh, dass da doch ein bisschen mehr passiert im Austausch dann zwischen jungen Leuten und China. Und bei den Älteren oder Mittelalter bis alt, ich glaube, da hoffe ich nur, dass sie vielleicht so ein bisschen, was ich vorher schon sagte, so einen Aha-Effekt haben und glauben, oh, das habe ich ja jetzt gar nicht so gedacht, dass es so ist und so.
Ja, danke dir, Wolfgang. Das Gespräch in Hannover hat auch eine besondere Bedeutung. Wie du weißt, Hannover ist ja die Stadt von Leibniz. Ja. Der hatte schon vor 300 Jahren gesagt, in seinem Buch Novissima Sinica, also was gibt's Neues aus China. Und da hatte er damals schon empfohlen, dass die Wissenschaft und die führende Schicht mehr von China lernen sollte, weil China doch ganz anders tickt als in Europa. 300 Jahre später, manche Sachen ändern sich nie, wir sind wieder da und haben ein Buch von dir, um über China zu lernen. Das ist, muss kein Zufall sein.
Nee, aber es ist schon ein bisschen vermessen zu sagen, dass ich dann in Tradition von Leibniz stehe. Aber das irrt mich.
Ja, Wolfgang, hoffe, dass dir in Hannover gut gefällt, dass wir uns in Hannover wieder treffen.
Okay, danke.
Ja, danke schön. Ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.